Truth, Horse, Talk.
Eigentlich war ja der anfängliche Gedanke Reiten und vielleicht Trainer werden. Und mir war aber auch bewusst, dass ich mit den 2 Jahren Reiten als Trainer, das war nicht realistisch. Und ich hatte auch Angst, wenn ich das für Geld machen muss und jeden Tag 8, 9, 10 Pferde reiten muss. Ich weiß nicht, ob meine Energie da gereicht hätte, um mir die Motivation und die Leidenschaft zu erhalten am Reiten. Mhm. Und ich hatte sehr viel Spaß am Reiten. Und dann dachte ich, hey, Kfz-Mechaniker, Pferdewirt, ist gleich Hufschmied.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Manuel Naber, ein Hufschmied. Gibt es da noch mehr Fachbegriffe deiner Jobbezeichnung?
Hufschmied.
Hi Manu.
Hi Linda, grüß dich.
Ja, wir haben gerade schon gelacht, dass wir alle nicht jünger werden. Ja, wir kennen uns ja auch was länger. Damals waren wir noch jung. Ja.
Ist so. Nein, das heißt Hufschmied.
Hufschmied.
Punkt.
Jetzt fangen wir sofort mal deep an. Was ist der Unterschied zum Huforthopäden?
Ein Huforthopäde ist kein geschützter Begriff. Also wir sind staatlich anerkannte Hufschmiede. Ja, das heißt, wir haben eine Prüfung abgelegt, da ist ein Veterinär dabei und sind staatlich anerkannt, weil es eine geschützte Sache ist. Man kann sich Huforthopäde nennen, man kann sich Hufheilpraktiker nennen, man kann sich Hufsterneleser nennen. Such's dir aus.
Okay.
Ja, das sind so...
Aber dürfen Hufpfleger, kennt man ja so im Gängigen auch, dürfen Hufpfleger Eisen bearbeiten und trocknen?
Nein, dürfen sie nicht.
Kalt oder gar nicht?
Gar nicht.
Okay.
Hufpfleger dürfen Hufe pflegen in Form von Ausschneiden mit dem Messer und bearbeiten mit der Raspel, kürzen mit der Zange. Ich könnte jetzt zum Beispiel eine Institution gründen und könnte sagen, ich bilde Hufpfleger nach Manuel Naber aus, könnte denen dann nach einer halben Stunde ein Zertifikat aushändigen und dann dürfen sie für 5000 Euro und dann dürfen sie loslegen. Schwieriges Thema.
Okay. Nee, war nur eine kurze Definitionssache, weil man so Dinge hört.
Aber spannender Einstieg.
Ja, gleich ins Eingemachte hier. Dann fangen wir doch einfach mal vorne an. Wo bist du geboren? Wie kamst du ans Pferd?
Oh, ich bin ein Ossi. Ein richtiger Ossi. Man hört das nicht, aber ich komme aus Thüringen. Und bin dann als neunjähriges Kind sind wir dann ins Sauerland gezogen. Da kommt meine Familie auch eigentlich her. Bin da aufgewachsen. Wie wird man Hufschmied? Ich hatte überhaupt nichts mit Pferden zu tun. So gar nichts. Hatte eine Affinität gegenüber Pferden, das heißt, ich fand sie nicht schlimm und auch nicht erschreckend, aber ich hatte nichts mit Pferden zu tun. Und dann hat sich mein Vater einen Kindheitstraum erfüllt, da war ich 18 und hat sich bei euch eine Quarterhorse-Stute gekauft, die war damals 1 Jahr alt und dann hatten wir ein Pferd. Dann hatten wir von euch ja noch ein zweites Pferd dazu bekommen, dass die da schön zusammen auf unseren Weiden laufen können. Ja, Papa hat ein Pferd, alles klar.
Wann war das denn ungefähr?
Boah, das ist schon... Also, hey, das ist ganz einfach. Ich war 18, dann war das... Piep, okay.
Du bist ein bisschen älter.
Ja, ist richtig. Ich bin Baujahr 80, also war das 98. So, dann hatten wir ein Pferd. Ich war da in der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Das ist meine erste Ausbildung gewesen, weil ich auch viel Spaß an Autos, Motoren und so weiter habe. Und dann wurde das Pferd 3 und sollte angeritten werden. Und dann dachte ich so, ach komm, was soll's. Nimmst du ein bisschen Reitunterricht, stehen die Mädels drauf. Wir haben jetzt das Pferd, dann kannst du ja auch so ein bisschen Cowboy spielen. Dann habe ich Reitunterricht genommen, einmal in der Woche. Ein halbes Jahr lang. Ich war dann schon Geselle in der Kfz-Werkstatt. Und dann habe ich aber diesen Virus bekommen, diesen Pferdevirus. Dann hat mich das einfach gepackt. Und mir war aber klar, ich war damals 20, dass ich mit einmal in der Woche Reitunterricht, werde ich es nicht mehr lernen. Also das dauert einfach zu lange. Und wenn ich etwas möchte, dann richte ich meinen Fokus aus und dann geht es dann voran. Also ab zum Chef. Ich kündige, lieber Herr Maxen, ich möchte jetzt reiten lernen. Der hat mich angeguckt wie eins der Autos, was gerade in der Werkstatt stand. Und das habe ich dann aber gemacht. Ich habe gekündigt und habe dann bei euch damals dann die Ausbildung gemacht. War 2 Jahre hier. Und habe dann ziemlich zügig auf dem Pferd gesessen und mir wurde dann hier das Reiten beigebracht in den 2 Jahren. Und in meinem Urlaub bin ich dann halt zu anderen Trainern gefahren. Ich war bei Mike Bartmann zum Beispiel, das war sehr cool, 2 Wochen, und auch bei vielen anderen. Also diese 2 Jahre waren nur zum Reiten da.
Du hast aber die andere Lehre abgeschlossen.
Ja, ja, klar. Immer abschließen. Ja. Nicht drin, nein, das macht man nicht.
Sehr gut.
Wir sind hier in Deutschland und sehr gut erzogen.
Genau, das waren
auch ziehen Dinge durch.
Zu Zeiten meines Vaters, ne?
Oh ja, oh ja.
Also ich weiß,
der Lutz hat mich nur eingestellt, weil ich Kfz nicht angekommen
bin. Ja, er hat sich schon gefreut, den Werkstoff einzurichten.
Das hat er auch gemacht, um da mal kurz reinzugrätschen. Der Lutz hat mir unter der Tribüne in den Garagen 2 Garagen freigemacht und hat da eine Werkstatt eingerichtet. Und dann sind wir immer schön brav nach Belgien oder Holland gefahren, haben die alten Amis geholt und ich habe die da aufgemöbelt und dann haben wir die wieder verkauft. Er hat sie dann wieder verkauft.
Das nennt man einen motivierten Chef, das hilft dem Arbeitsklima.
Das war super. Und abends, nach Feierabend, wenn die Leute zum Reitunterricht kamen, dann habe ich dann halt in der Zeit, wo die am Pferd saßen, den Ölwechsel gemacht oder Bremsen gewechselt und habe dann immer noch ein bisschen Geld daneben verdient. Das war ganz hervorragend. Und dann kam ja mittwochs immer der Hufschmied in den Stall. Dem habe ich dann die Pferde geholt, habe dem Kaffee mitgebracht und so weiter. Hab mir das Spiel angeschaut und fand das auch spannend. Hab dann irgendwann angefangen, verlorene Eisen wieder aufzunageln, weil der Schmied ja dankbar, dass er nicht jedes Mal kommen musste. Mhm. Hat mir immer ein paar Nägel und so dagelassen. Und dann kam dein Vater irgendwann um die Ecke und hatte irgendwo, keine Ahnung woher, einen alten Amboss und einen alten Gasschmiedeofen gekauft und mitgebracht. Und sagt dann, mach hier. Mhm. Und dann konnte man damals beim Fahrsport Hoffmann in Waldbröl in der Garage Hufeisen kaufen. Mhm. Da bin ich dann in der Mittagspause hin, habe mir Hufeisen gekauft und habe dann mir autodidaktisch, ich entschuldige mich jetzt noch bei ein paar Pferden, das Beschlagen beigebracht. Mhm. Und hatte damals schon Kunden, die zu Fuß hier auf den Hof gekommen sind, oben aus Langbach. Mhm. Und da habe ich dann in der Mittagspause das Pferd beschlagen. Mhm. Also ich habe während meiner Pferdewirtszeit hier schon auf dem Hof Pferde beschlagen. Mhm. Und ich wusste aber auch, eigentlich war ja der anfängliche Gedanke reiten und vielleicht Trainer werden und mir war aber auch bewusst, dass ich mit den 2 Jahren Reiten als Trainer, das war nicht realistisch. Und ich hatte auch Angst, wenn ich das für Geld machen muss und jeden Tag 8, 9, 10 Pferde reiten muss. Ich weiß nicht, ob meine Energie da gereicht hätte, um mir die Motivation und die Leidenschaft zu erhalten, mhm, am Reiten. Mhm. Und ich hatte sehr viel Spaß am Reiten. Und dann dachte ich, hey, Kfz-Mechaniker, Pferdewirt, das ist gleich Hufschmied.
Und,
ja, ganz genau. Und dann habe ich ja direkt nach der Ausbildung bei euch, nachdem ich die abgeschlossen habe, ich erwähne kurz noch mit Auszeichnung, danke. wie viele eurer Lehrlinge, ne? Sie haben viele sehr gut abgeschlossen.
Tatsächlich, und tatsächlich hat der erste Lehrling vor 2 Jahren, also ist das erste Mal einer durchgefallen, das war glaube ich Nummer 52. Vorher ist uns dann nie jemand durchgefallen.
Ja, und alle mal mit einer sehr guten Prüfung, weil eure Steffi sich auch hervorragend darum gekümmert hat. Ne?
Genau, also die Ausbildung, Team, unsere Meisterin.
Muss ich sagen, die Ausbildung war sehr umfangreich hier, war sehr, sehr gut. Ja, und dann habe ich direkt die Hufschmiedeausbildung hinterhergeschmissen und hatte einen sehr guten Ausbilder, der mir viele Freiheiten gelassen hat. Hatte samstags in der Ausbildung schon meine Kunden, wo er mich dann auch gedeckt hat und hat dann gesagt, du bist in meinem Auftrag unterwegs und so weiter.
Erzähl ruhig mal kurz, wie so eine Ausbildung aussieht für Leute, die sich vielleicht interessieren.
Dann machen wir die Ausbildung heutzutage. Damals bei mir war das ein bisschen anders, aber heute ist es so, man braucht eine abgeschlossene Berufsausbildung, mhm, weil es galt damals zu meiner Zeit noch als Weiterbildungsberuf auf einen Metallberuf. Also man musste eine Metallausbildung haben, in meinem Fall Kfz-Mechaniker galt auch. Ich musste damals dann ein Vollzeitjahr bei einem Hufschmied leisten, in Vollzeitanstellung. Und dann ging es 4 Monate auf die Schule, auf die Beschlagsschule, musste man selber bezahlen. Und dann war Prüfung und dann war man Hufschmied. Also es waren 16 Monate. Das ist nicht so viel Zeit.
Also 4 Monate Schule, 1 Jahr Praxiserfahrung
ganz
im
genau
Betrieb.
Mhm. Ganz genau. Heute ist es so, abgeschlossene Berufsausbildung, Ausbildung, egal was, was auch hervorragend ist. Ja, dass man es einfach öffnet, ne? Und das ist auch gut, weil das Eintrittsalter ein bisschen höher ist, weil man sollte schon Anfang, Mitte 20 sein, weil der Körper ausgewachsen sein sollte, weil die Belastung auch relativ hoch ist. Mhm. Also abgeschlossene Berufsausbildung, dann geht man 1 Monat auf die Schule zum Vorbereitungslehrgang oder Einführungslehrgang. Da muss man 24 Monate mit dem Schmied mitfahren in Vollzeit.
Also 2 Jahre
und dann 4 Monate Schule. Also sind wir bei fast 2,5 Jahren, was die Qualität natürlich steigert, weil einfach mehr Praxis da ist, bevor man losgelassen wird. Ne?
Und auch da muss man die Schule selber bezahlen?
Ja, muss man selber bezahlen. Also der Einführungslehrgang liegt momentan zwischen, das ist ein großes Spann, zwischen 1.200 und 2.200 Euro. Mhm. Man verdient in der Zeit kein Geld. Gut, meinen Lehrling bezahle ich durch, weil es ein toller Lehrling ist. Und man hat natürlich Verdienstausfall. Es gibt 12 Schulen in Deutschland. Man muss auch eine Unterkunft haben für die Zeit. Und der Abschlusslehrgang, die 4 Monate, ist, ich glaube, zwischen 4,5 und 7. plus Arbeitsausfall, mhm, plus Unterkunft. Also Hufschmied werden kostet tatsächlich Geld.
Da muss man einmal kurz sagen, dass das in Deutschland ungewohnt ist. In anderen Ländern ist jeder Job kostet Geld. In den USA musst du aufs College. College ist Berufsschule. Mhm. Und da musst du dich verschulden, um Schreiner, Krankenschwester oder Ähnliches zu werden.
Ja, guck mal.
Bei jedem Job. Und das ist bei uns Deutschen mit dieser dualen Ausbildung, die ja so belächelt wird, der Ausbildungsberuf. Mhm. Das ist ja perfekt. Wir haben eine schulische Ausbildung, wir sind in der Praxis. Absolut. Und wir kriegen noch ein bisschen Geld. Und das wie beim Schmied, was sich natürlich total lohnt auf Dauer, ist in anderen Ländern total normal.
Früher hat der Meister Lehrgeld bekommen. Ja.
Genau.
Also da haben deswegen die Eltern die Ausbildung bezahlt, dass die Kinder ausgebildet
werden. Da sind wir einfach sehr privilegiert in Deutschland, dass das dann gleich so negativ aufgenommen wird. Aber dass Ausbildung Geld kostet, ist außer in Deutschland eigentlich relativ normal. Nur damit das alle mal hören und zu schätzen wissen. Weil ich glaube, in Deutschland weiß man das zum Teil nicht zu schätzen, was hier dieser Ausbildungsberuf für Türen öffnet und für Praxisbetriebe, wo du was lernen kannst. Ne?
Naja, du bist ja in der Welt auch willkommen, ne? Wenn du in Deutschland Ausbildung gemacht hast, dadurch, dass wir die duale Ausbildung haben, das ist natürlich hervorragend. Mhm. Aber ja, zweieinhalb Jahre und dann bist du Hufschmied, dann kannst du dich selbstständig machen. Und um einen Praktikanten, bei uns wird das Praktikant, nicht Lehrling genannt, mitnehmen zu dürfen, musst du 3 Jahre selbstständig sein. Also es gibt keine Meisterprüfung oder Ähnliches, kein Ausbilderschein, gar nichts, sondern du musst 3 Jahre selbstständig sein und dann darfst du dann einen angehenden Hufschmied mitnehmen.
Okay.
Und das ist der Weg zum Hufschmied. Und so bin ich dann Katzenmechaniker, Pferdewirt und Hufschmied.
Und wann hast du dich selbstständig gemacht?
Direkt nach der Ausbildung. 2006. Es sind nächstes Jahr 20 Jahre. 20 Jahre Hufschmied.
Wir freuen uns auf die Party.
Ja, ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre. Und wenn ich Glück habe, dann nochmal auf die nächsten 20 Jahre. Weil es ist ein Job, der von seinen Erfahrungen lebt.
Ja, aber also man muss ja sehr kreativ sein, gerade in deiner Branche, weil du mittlerweile Spezialfälle machst, da kommen wir auch gleich noch zu. Mhm. Aber schafft man das körperlich so lange?
Man muss was dafür tun. Das bekommst du nicht geschenkt. Mhm. Ich gehe einmal in der Woche zum Physio für 40 Minuten. Ganz wichtig. Ich gehe ins Fitnessstudio und habe da Aufgaben vom Physio, die ich ableisten muss. Mhm. Sonst funktioniert das nicht.
Ja, weil es ja totale Überlastung ist. Es ist ja immer Bücken runter.
Ganz blöde Haltung. Ja. Ganz genau. Dadurch, dass wir so gebückt, bei uns ist die ganze Muskelanspannung geht nach vorne, unten und in die Mitte. Mhm. Ja, also wir krümmen uns so sehr zusammen und das auch sehr statisch, weil nicht jedes Pferd ist super brav. Also wir haben eine hohe Haltearbeit und das verkürzt alles nach vorne, Mitte, unten. Mhm. Man muss mal hören, wenn der Hufschmied durch die Stallgasse geht, entweder schlurft er oder er tritt hart auf, weil wir auch in der Hüfte dann so festgefahren sind. Ne? Mhm. Weil wir klemmen die Beine dazwischen, üben starken Druck nach innen aus. Mhm. Ja, unsere Hüfte öffnet sich so ein bisschen. Dann darf man die Last der Schürze nicht unterschätzen. Das sitzt auf der Hüfte. Mhm. Und dadurch sind wir sehr fest in diesem Bereich.
Ja, und halt auch keine Gegenbewegung. Also
drückt die ganz genau. Zusammen, nein, es gibt keine Gegenbewegung. Genau. Alles
immer nur
in diese
Richtung. Eine Richtung. Okay.
Also eigentlich,
am Boss, da steht man mal gerade.
Was sinnvoll wäre, wenn wir jeden Kunden begrüßen, indem wir die Arme ganz weit nach hinten öffnen.
Ein bisschen eure Knie machen.
Oh, und ihn dann einschließen und sagen, oh, ich freue mich, dass du da bist. Man muss was dafür tun. Man muss einfach etwas dafür tun. Punkt.
Aber ist ja auch nichts zu machen, nicht, weil man kann sich ja nicht auf einen Hocker neben das Pferd setzen. Das ist ja viel zu gefährlich. Also
es gibt schon
keine Alternative.
Ich habe auch so einen kleinen, es gibt schon Möglichkeiten, dass es einfacher wird. Ich habe so einen kleinen Hocker, den nutze ich manchmal bei braven Pferden. Da kann ich mich draufsetzen, also mit Rollen drunter. Mhm. Das ist mal ganz angenehm. Dann gibt es mittlerweile so Gurtsysteme, die sehen aus wie so ein Klettergurt, die kann man sich anziehen, die den Oberkörper festhalten. Das kommt von so Packern, die Kofferschlepper und so weiter am Flughafen zum Beispiel.
Okay.
Die da die ganzen Koffer immer transportieren müssen, da haben die Systeme entwickelt. Das kann man auch machen, aber für den Alltag schon mal ein bisschen schwierig. Das ist was für Momente, wenn es richtig quietscht im Gebälk. Ansonsten, man muss auf sich aufpassen. Das macht man in den ersten 10, 15 Jahren nicht. Weil wir sehr lange glauben, dass wir unsterblich sind. Und sehr schonungslos mit uns sind. Und jeder kennt das, man erreicht seinen Hufschmied nicht mehr und. Oft haben wir auch das Talent, dass wir uns den Rucksack so vollladen. Jeder Kollege wird das unterschreiben. Es gibt diese Momente, man wacht morgens auf und weiß einfach, diesen Tag kann ich so oder so nicht schaffen. Mhm. Und dann ist oft so Kopf in den Sand Mentalität. Das Handy wird weggeschmissen und man ist erstmal nicht erreichbar. Das durchlebt, glaube ich, jeder Selbstständige irgendwann. muss man drüber kommen und muss sich sortieren. Das ist ganz wichtig. Also man muss achtsam sein. Das kann man nicht mit 20, mhm. meistens auch noch nicht mit 30. Das da kommt einfach ja auch ein noch bisschen nicht. Später.
Da funktioniert man gut. Ne?
Genau, wir Menschen lernen am besten, wenn es mal kurz wehgetan hat. Ich hatte 2018 einen schweren Unfall. Nicht beim Reiten, nicht beim Arbeiten, sondern ich fuhr bis dahin Downhill. Also das heißt, man nimmt ein Fahrrad und fährt ganz schnell einen Berg hinab.
Immer den Berg runter.
Und ich habe einen Sprung nicht geschafft und mein Fahrrad und ich, wir haben uns in der Luft getrennt und ich bin dann mit 40 Sachen aus 5 Meter Höhe eingeschlagen und habe mir das rechte Handgelenk frisiert. Zum Glück hatte ich die vorher schon getaped, aber es war halt kaputt. Mhm. Und das war eine schwierige Zeit, weil da hing meine ganze Existenz dran.
Bist du Rechtshänder?
Und ich bin Rechtshänder, ja. Und dann habe ich mir ein bisschen umgeswitcht und habe schon angefangen, erst zwei Tage die Woche in der Motorsportfirma zu arbeiten, also zurück zum Schrauben. Mhm. Aber wenn man so lange draußen unterwegs war und vor allen Dingen selbstständig, ich war nur als Lehrling Angestellter, kommt man sich vor wie ein Löwe im Käfig. Du fängst an, da hoch und runter zu laufen, ganz schrecklich. Obwohl die Arbeit fantastisch war, es ging nur um Rennautos. Mhm. Das war super schön, aber das ging nicht. Und dann habe ich meinem Handgelenk gesagt, hey, pass auf, entweder du hältst oder ich kriege ein neues. Deswegen, toi toi toi, es funktioniert ganz gut. Ich muss auf mich aufpassen, aber es funktioniert. Aber das sind so Momente, die rütteln. Also man kommt ans Nachdenken, weil das sind Einflüsse und auf einmal kann man nicht mehr. Und dann fängst du an nachzudenken.
Ja, Schmerzen ist ja ein Schutzmechanismus des Körpers. Ist ja ein guter Grund, ne? Und wenn du dich nicht
drum kümmerst, guck mal vor die Windschutzscheibe der meisten Hufschmiede, so Ü40. Du findest mindestens eine Packung Ibu.
Ja?
Ja, ist so.
Ist nicht gut für den Magen.
Ist nicht gut für den Magen, ganz genau. Der Magen hat Probleme, weil der bei uns immer so schön gestaucht wird. Aber ist egal. Also achtsam sein, man muss was für sich tun, umso früher, umso besser. Ich zahle meinem Lehrling das Fitnessstudio und mein Lehrling musste sich verpflichten, da auch hinzugehen. Mhm. Ja, zweimal die Woche. Ich habe Übungen gezeigt, den Rest kann man selber ausbauen. Ich habe eine Büroangestellte, ich mache selber keine Termine, das geht bei mir alles übers Büro. Selbst der bezahle ich das Fitnessstudio. Mhm. Sie ist eh ein sportlicher Mensch, aber damit sie es auch tut, von sich aus hätte sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Sport ist wichtig. Also für körperliche Tüchtigkeit und auch für geistige Tüchtigkeit.
Ja, Bewegung, ne? Also
genau, bewegt euch, Leute. Wir bewegen unsere Pferde viel zu wenig und viele bewegen sich selbst auch zu wenig oder zu einseitig.
Ja, ich finde es immer so schön, wir reden ja andauernd von artgerechter Pferdehaltung. Mhm. Ne? Aber welcher Mensch lebt dann artgerecht? Die meisten sitzen in einem geschlossenen Raum vor einer Flimmerkiste, sitzen den ganzen Tag.
Tja, ist ja erstmal Definition artgerecht. Wie sollten wir denn nehmen?
Ja, ab in die Höhle? Bewegung. Nee. Ja, aber die meisten Leute sitzen zu viel. Wir gucken auf irgendwelche Bildschirme.
Ja, natürlich.
Dann, manche ernähren sich nicht gut, ne? Dann schläft man schlecht, dann hat man Stress. Das ist ja einfach. Deswegen, es gibt ja Leute, die kümmern sich sehr gut um ihr Pferd, aber nicht um sich selber.
Ja. Das Beste ist, wenn man mal durch Lebenssituationen oder durch Freunde gezwungen wird, sich sportlich zu betätigen, weil da werden ein paar ganz wunderbare Stoffe ausgeschüttet, die einen glücklich machen. Und wenn man das mal so ein bisschen, wenn man sich mal so richtig ausgepowert hat, ich habe vor vielen Jahren, und zwar vor meinem Unfall, hatte ich Probleme mit der Hüfte, weil das so festgefahren war. Und dann habe ich mir einen Sport rausgesucht, der die höchste Beweglichkeit in der Hüfte hat. Und das war Kickbox.
Wollte ich gerade sagen. Ja,
genau. Und dann habe ich eine Zeit lang Kickboxen gemacht und ich hatte die ersten 6 Wochen Einzeltraining, 3-mal in der Woche. Ich hatte 6 Wochen lang nicht eine einzige Sekunde, in der ich keinen Muskelkater hatte. Mhm. Und ich hatte wirklich einen knallharten Trainer, der das sehr ernst genommen hat. Ich dem aber auch nicht schenken wollte, also aufgeben war keine Option. Ich bin da teilweise auf allen Vieren raus. Aber hatte immer ein Grinsen im Gesicht. Mhm. Ich saß am Auto, wollte die Hände ans Lenkrad machen und habe die Hände nicht ans Lenkrad bekommen, weil wir Schläge nach oben trainiert haben und danach alles so platt war, dass man kann die Arme nicht mehr hochheben. Mhm. Also musste ich unten ans Lenkrad packen und langsam mit dem Finger nach oben wandern. Aber mir ging es trotzdem gut. Mir ging es vom Kopf her so gut. Und Sport ist die Möglichkeit, man findet da die Möglichkeit, in einen Flow zu kommen. Das ist ein geistiger Zustand, in dem die Gedankenwelt ausgeschaltet ist. Und man intuitiv handelt und das ist so eine Freiheit im Kopf, gerade für uns Selbstständigen. Rasselt die Birne, wir wachen morgens auf und die Gedanken sind direkt in der Firma. Man muss sich solche Zustände suchen. Sport ist eine super Variante oder etwas, wo man ganz großen Spaß dran hat, dass man in diesen Flow kommt und dann hat der Kopf mal Pause. Wir gönnen dem Kopf zu selten eine Pause. Und für mich ist das, sind das sportliche Aktivitäten oder wenn ich in meiner hübschen kleinen Garage bin, das mache ich momentan sehr viel, und schraube am Motorrad. Weil ich mache jetzt mit meinem kleinen Bruder eine Tour durch die Westalpen Offroad, da haben wir uns zwei alte Karren gekauft und die werden komplett umgebaut. Und das ist, da bekomme ich einen Flow. Da bin ich frei im Kopf.
An die Arbeit und ans normale
Leben.
Bin ich
voll ins Schrauben vertieft. Oder beim Sport. Also wenn ich zu Hause grantig bin, schickt meine Frau mich sofort auf die Rudermaschine.
Oder in die Werkstatt.
Naja, besser Rudermaschine, weil dann bin ich nach 20 Minuten wieder oben. Werkstatt kann 3 bis 5 Stunden dauern. Und danach bin ich wieder frei und ich muss dann hinterher mal lachen. Vorher grummelig. So, ja, mein Gott, okay. Und hinterher denke ich so, ja, fuck.
Ja.
Meine liebe Frau, du hattest gar nichts damit zu tun. Es waren andere Umstände. Du warst leider nur mal wieder mein Ventil. Ja, ja, bewegt euch, Leute. Macht Sport, sucht euch tolle Aktivitäten, guckt, dass ihr Zustände findet, wo der Kopf mal nicht nachdenkt. Fällt uns Männern leichter als Frauen.
Okay, ich glaube, das ist aber auch der positive Aspekt am Reiten. Dass die Leute, wenn die auf den Hof fahren, sich um ihr Pferd kümmern, auch, also evolutionär bedingt, weil das Pferd kann gefährlich sein, also vom Instinkt her schon, das ist ein 600-Kilo-Tier, da passt du mal kurz ein bisschen auf, dass du da so ein bisschen aus diesem Alltagstrott rausgerissen wirst, im positiven Sinne, weil du die Gedanken ans Pferd machst und das reitest und eine Übung machst oder ins Gelände gehst und guckst, ob er zu frisch ist oder zu müde oder ob er gut aufpasst oder nicht. Also ich glaube, das ist was Leute zu schätzen wissen, dass sie im Hier und Jetzt bei ihrem Pferd sind.
Ja, ne? Das ist, da gebe ich dir recht.
Das war auch zu Corona-Zeiten positiv. Pferde waren sehr positiv zu Corona-Zeiten, weil sie zu ihrem Pferd konnten und an der frischen Luft waren und eine Sinnhaftigkeit, ne? Zeit mit dem Pferd verbringen. Da sind wir ja auch, das kennst du ja von unserem Jungpferdeprogramm. Wir reiten am Anfang mit Jungen ins Gelände, weil das ist Sinn fürs Jungpferd. Dem alten Pferd auf einem Weg hinterherzulaufen, macht Sinn. Ein Jungpferd in der Halle Kreise zu drehen und es möchte es nicht, macht keinen Sinn. Ne?
Da bin ich
das
bei
ist
dir.
Ja viel diese Sinnhaftigkeit. Und also ich muss sagen, ich überlege gerade so, ich habe ja tatsächlich kein Hobby. Also mein Hobby ist mein Beruf. Und ich glaube echt, du kennst mich ja, ich bin ein sehr schneller Typ. Ich bin im Flow, wenn ich am Pferd sitze. Da bin ich auch feinfühlig und ruhig und fokussiert. Wenn ich absteige, renne ich über den Hof. Aber
und du denkst auch nicht nach. Weil wenn du nachdenken müsstest, wärst du zu langsam beim Reiten.
Genau, ich muss fühlen. Und dann kann ich es analysieren und was tun. Aber ich muss erstmal hinfühlen. Nur weil es gestern so war, kann sein, dass es heute komplett anders ist.
Genau. Aber dann da profitierst du ja auch aus deinen jahrelangen Erfahrungen als Reiter. Weil das sind dann einfach irgendwann intuitive Handlungen, die du ja gar nicht gedanklich abrufen musst. Sondern dein Unterbewusstsein hat das alles gespeichert. Und dann bist du im Flow und das passiert einfach.
Ja, genau.
Und dann halt so.
Ja.
Weil ein Gedanke braucht immer Zeit, dann die Entscheidung im Gedanken und dann ist, ist die Situation eh schon rum.
Ja, das stimmt. Das ist das andere noch, ich meine, du kennst das auch, du magst ja auch Musik, bist ja zwischendurch bei meinem Mann unterwegs. Ich finde, Musik ist auch so ein bisschen, kann ich sehr ablenken, im Positiven. Ne? Also hier Rami Demi und Party oder halt
aber
Emotionen.
Auch, und ich finde, das hat mir beim Reiten geholfen. Also ich habe das, um nochmal ein bisschen zurückzukommen, ich bin weiter geritten, auch als Hufschmied. Hab das ja dann auch noch weiter betrieben, war auch noch bei Trainern und so weiter. Bin dann Deutsche Meisterschaft sogar geritten. Hab zweimal die Bronzemedaille geholt in Aachen, 14 und 15 in der Working Cow House.
Mit dem Rind, richtig cool.
Genau. Und hab 2015 in 4 Disziplinen den NRW-Meister gemacht bei der DQAA. Das war auch ganz cool. Dann hatte ich aber auch mal ein Dressurpferd. Was ich in diesen, da musste ich diese komischen Strumpfhosen anziehen, was mir nicht so gut gefällt. Hat auch mal ein spanisches Pferd.
Ja.
Dann bin ich 2018 auf der NRW-Meisterschaft im Holzrücken gestartet, ein- und zweispännig, mit 2 riesen Kaltblütern. Also Pferde machen mir einfach Freude. Also da ist mir auch die Reitweise total egal. Wenn du gutes Pferd hast, und ich hatte auch das große Glück, dass ich in meinem Kundenstamm auch mal ganz, ganz fantastische Dressurpferde reiten durfte, also internationale Pferde. Es ist ein Erlebnis, also wenn die Piaffieren, Passagieren, einer wechselt durch die Diagonale, das ist so,
gutes Reiten ist immer interessant. Ne?
Gutes Reiten ist immer interessant, das ist so, und gute Pferde. Gute Pferde, nein, Pferde sind schon, das macht wirklich, wirklich Spaß.
Ja, und da ist ja mein Appell an die Leute, was wünschst du dir von deinem Pferd? Und dann ist das das richtige Pferd. Ne? Weil hat ja viel mit Erwartung zu tun. Manche haben an ihr Pferd in echt die falsche Erwartung.
Ja.
Das siehst du ja wahrscheinlich auch relativ im Endprodukt dann.
ja, die falschen Erwartungen. Und es ist immer leichter, etwas von seinem Gegenüber zu erwarten, als von sich selber. Ne? Ja. Weil es scheitert ja oft nicht an den Pferden, dass die den Erwartungen nicht standhalten, sondern dass man selber vielleicht nicht das Vermögen hat, das Pferd so dahin zu bringen, dass es die Erwartung erfüllt. Ja, weil es ist ja nicht die Kunst, das ist ein schöner alter Spruch, ein prächtiges Pferd mittelprächtig zu reiten, sondern ein mittelprächtiges Pferd prächtig zu reiten.
Ja, das stimmt.
Und da sind wir die, die leisten müssen.
Ja, und dann warst du ja das lange in der Klinik in Mückenhausen.
Ja, Mückenhausen. Irgendwann hatte ich einen Anruf. Ich habe leider so ein bisschen das Los, was auch Fluch und Segen in einem ist. Wenn mir langweilig wird, mache ich die Tür zu und mache was Neues. Das war schon immer so. Und es gab bei mir diesen Zeitpunkt im Hufbeschlag. Das Buch war voll, feste Kunden. Und ich konnte 6-8 Wochen voraussagen, was ich tue. Kenne die Pferde, die liefen auch alle gut und ne, soweit. Nichts Besonderes mehr. Höllenlangweilig.
Also richtig.
Genau, höllenlangweilig. Und da hatte ich mich dann schon wieder angefangen, umzuorientieren, was die Welt sonst noch für mich bereithält, weil sie ist groß und bunt. Und dann kriegte ich einen Anruf, Pferdeklinik Burg Mückenhausen. Auf Empfehlung von Tierärzten sind ja auf mich zugekommen, ob ich Interesse hätte, die Klinikschmiede zu übernehmen. Ich habe gedacht, da ist ein Kollege, der mich einfach verarschen will. Weil warum sollten die mich jungen hier vom Dorf anrufen, ob ich da Schmied sein möchte? Na egal, ich bin trotzdem hingefahren und es stimmte tatsächlich. Ich habe mich so unter Stress gesetzt, ich habe meine Bücher alle rückwärts gelesen. Pferdeklinik. Also ich hatte bis dato keine Berührung mit Pferdekliniken, auch nicht, dadurch, nicht, dass Kunden von mir da waren und so weiter. Und dann stand ich da. Der Kollege, der vor mir da war, der sagte, ja, guck hier, da ist die Schmiede, die bringen dir die Pferde, die machen, mach mal, tschö. Es gab keine Einführung, es gab gar nichts. Dann stand ich da.
Keine Schulung.
Nichts. Nichts, nada, niente.
Und damals gab es noch nicht so viel Google wie heute, oder?
Ey, Linda, so lange ist das jetzt auch nicht her. Das sind 10 Jahre, auch mit dem Blödsinn. Nein, man muss sich halt reinhängen. Aber da ich schon immer, wie gesagt, Mechaniker, Tüftler war, sprach mir diese Aufgabe zu. Und da wird einem, also mir ist in 10 Jahren, hatte ich nicht eine Sekunde, in der mir langweilig wurde. Und immer, wenn man da gedacht hat, verdammt nochmal, jetzt hast du wirklich schon echt viel gesehen, was soll denn noch kommen? Klopfen 3 Leute an die Tür. Also das ist wirklich Endstufe. Super spannend. Ich habe diese Aufgabe geliebt. Wirklich geliebt.
10 Jahre
habe ich es gemacht. Und habe es jetzt auch nur beendet. Ich bin morgens 2 Stunden dahin gefahren. Das sind nur 80 Kilometer. Aber diese Strecke über die Autobahn von Hennef nach Euskirchen rüber ist die Katastrophe. Morgens 2 Stunden, abends 1,5 Stunden, 2 Tage in der Woche war ich da. Das sind 7 Stunden in der Woche für den Job. Ich habe das 10 Jahre gemacht. Hatte dann auch ein gutes Team, weil wir hatten irgendwann so viel zu tun, dass ich einen Kollegen dazu genommen habe. Dann 2 Kollegen dazu genommen habe. Das heißt, wir waren mit 3 Mann permanent angeschlagen. Ich war auch so ein bisschen an der Leistungsgrenze. Weil das ist dann nicht nur der körperliche Aspekt, der auch schon ordentlich fordert, Energie kostet, sondern in der Klinik brummt dir den ganzen Tag der Schädel. Du musst Lösungen suchen, Lösungen finden, du musst dir was einfallen lassen. Diese Pferde waren in der Regel schon da, dort und überall. Und dann bist du gefragt. Das hat mich sehr unter Druck gesetzt, aber auch positiver Druck, Entwicklungsdruck. Und ich war auch einfach erschöpft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so, ich konnte die Leute auch nicht stehen lassen, ich wollte meinen Terminplan auch nicht schmälern, weil ich wollte auch nicht sagen, nee, du darfst nicht kommen, du darfst auch nicht kommen. Das lastet mir so ein bisschen an, dass ich dann immer noch Ja gesagt habe und dann haben wir uns da ziemlich über die Uhr gedreht. Wir haben da teilweise 15 bis 25 Pferde gemacht zu dritt. Und das waren alles Pferde, die ja Hintergrund hatten.
Ja, nicht Dienst nach Vorschrift, ne? Also
genau.
Nicht nur nach Vorschrift.
Und ich war immer Dienstags, Donnerstags da, den Freitag konntest du mich eintüten. Meine Familie ist nochmal gewachsen, ich habe ja noch 2 kleine Kinder. Da musste ich einfach eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich die Entscheidung für meine Familie getroffen. Es war wie Schluss machen. Das war so schrecklich. Es war so schrecklich. Weil das war in den 10 Jahren, wir hatten nie Stress. Wir hatten nie Probleme zusammen, die Klinik und ich, mit allen Mitarbeitern, Chef und so weiter. Das war wirklich ein Flow. Das lief einfach durch. Ich hatte meine Entwicklungsphase da. Am Anfang wurde mir natürlich auch gesagt, hier macht dies, das, Ananas. Das hat so ungefähr 2 Jahre gedauert. Dann ging das nur noch, hier Manuel, das Pferd hat das und das Problem. Tschö.
Ja.
Das ist später. Ja, so, mein Business. Mhm. Meine Ecke, meine Schmiede. Und es war ein herrliches Miteinander. Mhm. Das ist wirklich, irgendwann ist das wie Familie. Mhm. Ich habe die Kinder vom Chef aufwachsen sehen. Ich habe Ärzte kommen und gehen gesehen, viel von dem Klinikpersonal. Die Schmiede war immer eine beliebte Anlaufstelle. Aber bei uns war auch immer, also meine Arbeit macht mir Spaß und das merkt man auch, wenn man bei mir ist. Das macht mir Spaß. Da ist auch viel Humor mit dabei.
Aber du sagst für die Familie, du hast ja auch schon einen großen Sohn, den Nils.
Ja.
Hast du daraus gelernt, du sagst, ich möchte mehr Zeit für
ja,
den Kleinen?
Ja, weil der Nils hat, ich habe ihn nicht aufwachsen sehen.
Zu viel gearbeitet.
Ja, nur gearbeitet. Nur gearbeitet.
Ja, ja.
Genau. Und das war jetzt mal, jetzt ist es ja eine andere Anpaarung.
Ja.
jetzt wollte ich es anders machen.
Ja,
und das ist, funktioniert sehr gut.
Und du hast jetzt eine eigene Schmiede und wie läuft
genau.
die?
Genau, also das war das nächste. Tage das hatte ich schon 2022, habe ich meine Schmiede eröffnet in Reichshof-Denklingen, die Special Forces Schmiede. Da geht es auch nur um Orthopädie.
Jetzt einmal kurz zur Definition. Was ist Orthopädie?
Was ist Orthopädie?
Also man kennt es ja von Menschen, also einfach mal.
Googles halt.
Ja, googelt halt,
ja,
Leute.
Googles halt. Was ist Orthopädie? Orthopädie, wir brechen es jetzt mal runter, sodass man es leicht versteht. Es kommen Pferde, die Störungen im Bewegungsapparat haben, verschiedenster Natur. Und wir versuchen dort in der Schmiede, in Zusammenarbeit mit Fachleuten, auch aus der medizinischen Abteilung, diesen Pferden zu helfen und denen langfristig wieder auf die Beine zu helfen. Ja?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Auf Im die wahrsten Beine Sinne des Wortes, definitiv.
Okay, ja, sehr schön.
Und ich habe die 22 eröffnet, die Schmiede. Da war ich noch alleine, weil ich einen Ort brauchte, wo ich alles zur Verfügung habe und für mich die besten Beschlagsbedingungen schaffen kann, was nicht in jedem Stall gewährleistet ist.
Mhm.
Ja? Und deswegen habe ich mir meine feste Schmiede gebaut. Die Leute kommen zu mir. Wir haben mittlerweile ein Einzugsgebiet von knapp 400 Kilometern. Also die Leute kommen teilweise aus Stuttgart hochgefahren. Ich hatte schon Kunden, die aus Frankreich gekommen sind. Die haben ja direkt mal 3 Pferde mitgebracht, damit die Fahrt sich auch lohnt. Ich habe da die perfekten Bedingungen für mich, meine Arbeit zu leisten, was das Vorlaufen angeht. Ich habe einen großen Innenhof mit Pflasterstein. Ich habe eine Reithalle zur Verfügung. Ich habe hinter meiner Halle eine Sandbahn gebaut, 3 Meter breit, 25 Meter lang, dass ich die Bewegung beurteilen kann. Beste Beschlagsbedingungen, was Ausleuchtung angeht, Bodenbeschaffenheit und so weiter. Aber auch für den Kunden, es gibt eine schöne Kaffeemaschine und im Sommer gekühlte Getränke und immer Süßkram und so weiter. Das ist auch wichtig, also auch der Kunde wird versorgt. Wenn ich das alles in ein Auto packen müsste, was ich da zur Verfügung habe, müsste ich 3 Autos haben.
Mhm.
Ja, weil das so vielfältig ist, weil ich kümmere mich vom Mini-Shetty bis zum Shire Horse um alle Pferde. Also da gibt es nicht nur, jetzt wurde ich gefragt, Manuel, ich habe gehört, du machst nur noch Grand Prix-Pferde. Das ist, was für ein Schwachsinn, ich mache nur noch deine Grand Prix-Pferde. Das ist totaler Blödsinn. Das ist mir total egal, wo diese Pferde herkommen. Wenn die Schwierigkeiten haben, sind die bei mir herzlich willkommen.
Mhm.
Und das ist auch mal der Haflinger aus der Garage.
Mhm.
Oder das ist das 2-Millionen-Euro-Pferd. Vorne ist der Kopf, hinten ist der Schweif, unten sind 4 Füße.
Mhm.
Ja, das spielt keine Rolle.
Mhm.
Das darf es auch nicht.
Mhm.
Ja, und die zahlen auch alles gleiche Geld.
Mhm.
Und dann habe ich mir, weil ich aber auch merkte, dass erstmal habe ich meine Klinik sehr vermisst. Und ich weiß auch, dass ich als Schmied alleine solche Probleme nicht beheben kann.
Mhm.
Ja? Ich brauche die Diagnose von einem Tierarzt und auch die Behandlung teilweise von einem Tierarzt. Ja, wir müssen dann auch mal behandeln und Gelenke unterstützen und spritzen und so weiter und andere Sachen. Ich brauche aber auch noch, ganz wichtig, einen Physiotherapeuten, der mir dieses Pferd muskulär aufräumt. Das ist in der Schonhaltung gewesen, die haben sich komplett schief gezogen. Da muss dran gearbeitet werden. Ich brauche einen guten Zahnarzt. Zähne haben unglaublich viel Einfluss auf den Bewegungsapparat. Kleiner Hashtag oder kleiner Tipp. So sagt man ja, wir tippen jetzt mal. Kleiner Tipp, wenn man vor seinem Pferd steht und man schaut sich die Hufe an, sehen wir den Kronrand. Im besten Fall ist der Boden parallel, aber nicht bei allen Pferden muss das so sein. Aber wenn jetzt beide Kronränder in eine Richtung zeigen, das heißt, auf dem rechten Huf zeigt es nach außen oben und auf dem linken nach innen oben.
Also parallel.
Das heißt, die sind beide schief zur einen Seite. Lass mal die Zähne checken.
Also nicht 10 eng oder 10 weit, sondern einfach
genau.
10 eng.
Also als wenn man beide Hufe genommen hätte und hätte ihn nach rechts versetzt, in eine Richtung schief.
Die Zehe oder den ganzen?
Ja, die Hufe Richtung. Verkippen richtig, dass sie so schief sind. Dann haben die, wenn die jetzt nach rechts der Kronrand höher ist, auf beiden Hufen in die rechte Fahrtrichtung höher ist, haben die oft links ein Zahnproblem.
Hat das was mit Atlas und Axis zu tun?
Nee, das hat was mit den Zähnen zu tun. Dann tun nämlich die Zähne weh. Weil wenn du mal überlegst, wenn du Zahnschmerzen hast auf der linken Seite, läufst du nicht mehr gerade. Sondern du versetzt dein Gewicht auf die rechte Seite.
Oh, krass.
Und das bei den Pferden ganz genauso.
Oh, krass. Mhm.
Und das kommt natürlich, wenn ich mir die Hufe angucke, sage, hat die Fettzahnprobleme. Und wenn das noch, wenn das dann noch stimmt, dann ist das natürlich cool. Habe ich von einem sehr geschätzten Kollegen, von dem Carsten Schulze, der hat mir diesen Tipp mal gegeben. Oder dieses Wissen, es ist kein Tipp, es ist Wissen. Habe ich ihm sehr dankbar für, weil es stimmt tatsächlich. Mhm. Das müssen nicht immer die Zähne sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem.
Es ist einfach sehr komplex, das ganze Konstrukt fährt.
Das ist sehr komplex. Und deswegen weiß ich für mich, dass wenn ich erfolgreich sein möchte mit dem, was ich tue, dass ich eine Batterie an Spezialisten brauche.
Und vielleicht ganzheitlich helfen möchte.
Ganzheitlich. Nur das ist die Chance, dass der nicht in einem halben Jahr wieder da ist. Mhm. Und deswegen habe ich nämlich auch noch einen Sattler für Western-Sättel und klassische Sättel. Und ich habe auch noch einen Trainer, einen kleinen Spezialtrainer, wo ich meine Dressurpferde hinschicke, meine Springpferde hinschicke, Westernpferde, ein Pferd ist ein Pferd, Anatomie lässt sich nicht überlisten, ja, der sich um solche Dinge kümmert. Mhm. Und so wird da langsam ein Kreis draus. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass mein Orthopäde, der Marcin Schulakowski, jeden Montag da ist und diese Tage sind immer ausgebucht. Mhm. Da machen wir zusammen Lahmheitsdiagnostik, jeder aus seinem Blickwinkel und versuchen gemeinsam Lösungen anzubieten. Mhm. Der Theo van Delft aus Venlo ist mein Zahnarzt für die Spezialfälle, ist einmal im Monat da. Und dann habe ich noch die Dr. Simone Kaiser, mhm. Fachtierärztin Pferd, spezialisiert auf Chiropraktik und Akupunktur, mhm. auch einmal im Monat da. Dann habe ich noch für die Hufchirurgie, weil wir auch Hornsäulen operieren und osteolytische Hufbeine und so weiter. Das machen wir auch im Stehen. Wir legen die nicht in Narkose, weil das ist etwas, was man sehr, sehr gut im Stehen machen kann. Okay. Narkoserisiko ist immer das höchste Risiko bei einer Operation. Ich habe auch 3 Boxen im Stall, also wir können die auch stationär aufnehmen für die Zeit. Mache ich mit dem Daniel Neubert. Mhm. Das ist mein Mann für die Hufchirurgie. Erstmal ist er sehr gut darin und zweitens wohnt er nicht weit weg, weil die Nachsorge in der ersten Woche oder in den ersten 2 Wochen genauso wichtig ist wie die Operation selber. Das muss mhm. passen. Somit habe ich 4 Ärzte, mhm. Einen Sattler und einen Trainer.
Top.
Und ja. sonst noch ein Netzwerk von solchen Spezialisten in anderen Richtungen, wo die Pferde zu Hause sind, weil der Kreis ist groß, mhm. Dass ich da Empfehlungen aussprechen kann und auch mit den Leuten direkt reden kann. Mhm. Ja.
Und der Vorteil ist natürlich, dass du alles kalkulierbar hast, weil du kennst die Anfahrt, du weißt, wie lange du fährst. Das ist ja nicht was, wie wenn du von Stall zu Stall fährst und da Verkehr steht.
Ja, ja, ja.
Dass du deine
ja.
Base hast, wirklich. Ne?
Ja, also, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil mittlerweile habe ich eine Mittagspause eingerichtet, zum Glück, weil wenn man von Stall zu Stall fährt, hat man auch mal Pause im Auto, man sitzt. Mhm. Bei mir ist das so getaktet, ein Pferd geht raus, das nächste steht vor der Tür.
Ja, klar.
Und dann bist du pop, 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 pop. Ja,
da wie viele Tage bist du da die Woche?
5.
5?
5 Tage die Woche.
Montag bis Freitag?
Montag bis Freitag.
Und du organisierst ja auch Lehrgänge und Ähnliches, oder?
Ja, ich habe letztes Jahr angefangen mit größeren Veranstaltungen, wo ich als Dozent eingeladen war. Mhm. Das geht dieses Jahr munter weiter, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Sehr viel Spaß macht. Mich auch unter Druck setzt, weil das so meine erste große Sache, vor vielen Kollegen zu sprechen. Aber ich mache das wirklich gerne. Ich organisiere Lehrgänge bei mir in der Schmiede. Gerade habe ich noch einen Pferdeernährungskurs organisiert mit der Konstanze Röhm. Da habe ich aber einen Gasthof gemietet, 52 Teilnehmer, 2 Tage, weil auch Pferdeernährung ein Riesenthema ist. Leute, ihr müsst eure Pferde bewegen und ja, 90% sind zu fett. So.
Kommt im zweiten Teil.
Weil manchmal sitze ich da bei manchen Pferden und denke so, Manuel, eigentlich weißt du noch gar nichts. Noch gar nichts. Und ich muss so oft, wenn diese Gedanken kommen, weil dieses Pferd so eine hohe Komplexität hat, mhm. also ist ja, wir reden ja von einem Fluchttier, mhm. was bis zur letzten Sekunde versucht, fluchtbereit zu bleiben, mhm. flüchten zu können. Mhm. Das heißt, die haben so ein hohes kompensatorisches Verhalten, die können die Lahmheit durch den ganzen Körper schieben, bis sie dir erstmal auffällt. Mhm. Ja? Mein Doc, der Marcin war jetzt auf einer großen Fortbildung, dann ging es nur um Kompensation. Der kam wieder und er sagte, Manuel, lass uns mal von vorne anfangen.
Also ist das sowas wie Schonhaltung quasi?
Kompensieren. Kompensieren bedeutet, das linke Hinterbein tut so weh, dass es nie mehr richtig funktioniert. Also schiebe ich mein rechtes Hinterbein, ich rede jetzt vom Pferd, ein bisschen mehr unter die Körpermitte, um das zu stützen und spanne die Muskelgruppe so an und die so an, damit ich, es sieht jetzt keiner, dass ich lahm bin, ich bin es aber, dass ich das aushalte.
Schonhaltung.
Hm. Ja, und trotzdem abhauen kann. Hm. Ja, also ich versuche so lange wie möglich, dass es funktioniert.
Ja.
Der kam wieder von der Fortbildung und er sagte, ey, wo sollen wir anfangen, wo sollen wir aufhören? Hm. Es ist so komplex. Hm. Und ich muss dann oft an deine Mama denken, die hatte irgendwann erzählt, sie hat bei einem Bekannten am Sterbebett gesessen, der war Anfang 80 Reiter und der hat zu ihr gesagt, Petra, Schande, dass ich jetzt gehen muss. Ich habe vor 2 Wochen erst begriffen, was Reiten bedeutet. Ich kriege tatsächlich jetzt noch Gänsehaut. Das habe ich nie vergessen. Das werde ich auch nie vergessen. Deswegen sagte ich ganz am Anfang vorhin, dass ich mich auf die nächsten 20 Jahre freue und wenn möglich dann nochmal 20 Jahre. Und solange meine Beine mich tragen und ich da runterkomme, dass ich diesen Job ausüben kann. Mhm. Weil es so breit ist, wir müssen so diesen Fokushuf, wir müssen uns so einen Weitwinkel draufsetzen und müssen dieses ganze Pferd mit einbeziehen. Mhm. Was gerade für meine Kollegen auch so wichtig ist, ich höre von Kunden auch so oft, dass wenn die in Kommunikation mit dem Schmied treten, so, ach du Pferdemädchen, dass die nicht ernst genommen werden. Das ist natürlich nicht immer so, aber es gibt natürlich auch Kollegen, die Kundschaft nicht ernst nehmen, entweder weil sie einfach keinen Bock drauf haben oder weil vielleicht auch teilweise Wissen fehlt und sie wollen nicht in die Verlegenheit kommen. Mhm. Und dann ist es ein leichtes zu sagen, ach komm, lass mir Ruhe, ich mach das schon immer so.
Ja. Stimmt es denn, dass du tendenziell projektorientiert arbeitest, dass du sagst, okay, 3-4 Mal kommt das Pferd, dann ist es besser und dann kannst du auch zu Hause wieder weitergemacht werden?
Das ist immer das Ziel.
Genau, ne? Also du willst keine Dauerkunden im Idealfall, sondern
weil sonst bin ich voll und kann keine neuen Projekte mehr anfangen. Und dann bin ich da, wo ich damals aufhören wollte. Weil im besten Falle, was nicht immer möglich ist, aber im besten Falle sind die Pferde wieder gut und können normal geritten werden und alles ist fein. So, und dann ist bei mir aber Ende. Dann geht es wieder zum Hausschmied. Ja. Also haben wir das damals in der Klinik auch gehandhabt. Ich habe da auch Pferde mal über einen längeren Zeitraum beschlagen, bis die wirklich gut waren. Und dann habe ich mit dem Kollegen, der das Pferd zu Hause betreut, telefoniert. Der hat die Röntgenbilder von mir gekriegt. Wir haben die MRT-Sachen besprochen und. Habe ihm gesagt, was ich gemacht habe. Dass das für diesen Moment eine gute Entscheidung ist, dass das Pferd klarkommt damit. Mhm. Aber Das ist ja ein Lebewesen, was auch einer ständigen Veränderung unterliegt, dass er aber auch alle Freiheiten hat, das natürlich anzupassen. Mhm. Also es gab keine gezielten Vorgaben, sondern das hilft im Moment. Mhm. Ja, schau, wie sich das entwickelt. Wir haben unseren Fokus ausgerichtet. Das und das wollen wir erreichen. Im besten Falle passiert das und dann musst du das aber wieder neu anpassen. Mhm. Ja, also es war nie ein, hier, mach das so und so, dann läuft es. Das ist totaler Bullshit. Das wird niemals im Leben funktionieren.
Wie ist die Kommunikation unter den Schmieden? Gibt es da Missgunst? Oder?
Momentan sind wir in einer ganz hervorragenden Zeit, was Kommunikation angeht, weil von uns gibt es nicht mehr so viele, wie eigentlich nötig wären.
Also ihr steht nicht in Konkurrenz, weil alles so gut
ist. Das ist es. Ja, ja?
Genau.
Ich war letztes Wochenende noch auf einer Fortbildung in der Nähe von Venlo. Das ist toll.
Ja,
man trifft sich, man kennt sich, weil es sind oft auch die gleichen Gesichter, die auf Fortbildungen fahren. Man freut sich, sich zu sehen, man kommt super miteinander klar. Also da ist wirklich ein gutes Miteinander. Mhm. Ist ein gutes Miteinander.
So, wenn du jetzt retroperspektivisch auf dein Leben guckst, würdest du irgendwas anders machen, wenn du die Chance hättest?
Ja.
Und zwar?
Ich würde wahrscheinlich als Jugendlicher nicht mehr so viel Kappe tragen, dann hätte ich jetzt noch Haare.
Okay. Kannst auch in die Türkei fliegen.
Auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Das ist, würde ich was anders machen? Nein, ich fühle mich wohl, wo ich jetzt bin.
Schön.
Und natürlich habe ich auch viele Fehler in meiner Vergangenheit gemacht und wie jeder von uns blöde Sachen erlebt und was man ändern würde. Aber ganz ehrlich, wenn diese Sachen nicht passiert wären, wäre ich jetzt nicht hier. Ja, also das ist ja eins folgt auf das andere. Mhm. Ne? Wenn alles nur schön läuft, dann begegnest du in deinem Leben keinen Herausforderungen, da ist dann auch wenig Wachstum, weil du kannst nur wachsen, wenn du einmal niedergedrückt wirst.
Genau, also man lernt ja aus Fehlern.
Ne? Man lernt aus Fehlern und man lernt am besten aus Fehlern.
Genau, ja? Aber wenn es glatt läuft, lernt man
nicht so. Ich würde, also es gibt sicherlich Dinge, die ich bereue in meinem Leben und wo man so denkt, würde ich anders machen, ja, aber erstmal kann man es nicht und deswegen bekommen solche Gedanken auch keine Energie von mir. Nö, vielleicht mit der Kappe, mit den Haaren. Wobei ich die Glatze ja tragen kann, also das geht ja.
Das stimmt. Was wolltest du als Kind immer werden?
Was wollte ich als Kind werden? Da muss ich wirklich nachdenken. Was wollte ich als Kind werden? Das weiß ich gar nicht.
Okay, was würdest du denn dem Kind heute sagen, was du geworden bist?
Was ich meinen Kindern sage, was sie werden sollen?
Nein, oder? Wenn du jetzt mit dir als Kind sprechen würdest, und was würdest du denn sagen, was du geworden bist?
Ein Hufschmied.
Das ist schon wieder am Anfang. Das passt auch sehr gut, so schließt sich der Kreis. Ja, perfekt, Manu. Ich würde sagen, das reicht für den ersten Teil. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hey, Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.